Herzlich willkommen zu Unter den Linden. Bei uns ist heute Renate Künast. Sie ist Bundestagsabgeordnete und war Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Bündnis 90 Die Grünen und Bundesverbraucherschutzministerin. Herzlich willkommen. Und bei uns ist Carsten Linnemann. Er ist Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Danke auch.
Frau Künast, Ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sprach am Freitag von einem Umbruch, in dem wir uns gesellschaftlich befänden, und verglich die heutige Situation mit den zentralen Ereignissen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ist das wirklich gleichermaßen epochal, was jetzt vor uns liegt?
Das, was vor uns liegt, ist gleichermaßen epochal, ja. Wenn ich mir überlege, vor welcher Situation Deutschland und Europa nach dem Zweiten Weltkrieg stand, dann war es ja schon so. Du musst ganz neue Formen der Zusammenarbeit, der Kooperation entwickeln und durchhalten nach so einem Krieg. Industrie, Wirtschaft neu aufbauen, also so richtig Steine beiseite räumen aus den Trümmern und neu aufbauen. Und jetzt sind wir schon in einer Situation, wo die Grundstrukturen neue sein müssen. Also wir müssen uns jetzt ganz viel stärker als vorher noch überlegen, was ist eigentlich die Basisinfrastruktur? Also von Schiene, ob jetzt in der Stadt oder zwischen den Städten. Die Bildung muss anders ausgerichtet werden. Die Art, wie wir wirtschaften, wie wir Umwelt und Klima dabei belasten. Ja, und insofern ist es schon eine Herausforderung, die genauso groß und genauso grundsätzlich ist. Das müssen wir vor allen Dingen im Kopf haben, ja, sonst wird es nichts. Wenn wir nur so ein bisschen rumreformieren, springen wir nicht weit genug.
Aber ist das Epochale, wenn Sie die These überhaupt teilen, die Corona-Pandemie oder jetzt die Klimakrise?
Beides ist entscheidend für die Zukunft dieses Landes. Die Corona-Krise führt uns zum einen vor Augen, was alles nicht gut läuft, wo wir nachbessern müssen. Zum anderen, dass dieser Planet 7,5, 7,6 Milliarden Menschen hat und wir gehen auf 50 Milliarden zu. Und dass wir vermutlich mit der einen oder anderen Pandemie auch in Zukunft zu tun haben. Oder ich denke an Cyberangriffe oder vieles mehr. Das heißt, die Globalisierung hat die Welt zu einem Dorf gemacht und die Digitalisierung befeuert das. Das, was vielleicht früher bei den industriellen Revolutionen 50, 100 Jahre gedauert hat, dauert jetzt 5 oder 10 Jahre. Und das ist für uns die unglaubliche Herausforderung, dass Politik heute viel schneller reagieren muss als damals.
Jetzt ist es ja so, dass in der Krise es passieren kann, dass sich die Menschen hinter Regierungen versammeln, so wie in der ersten Phase der Corona-Pandemie. Oder es sorgt für Wechselstimmung, so wie es jetzt nach dem letzten ARD-Deutschland-Trend sieht es ja so aus, dass die Grünen vor der Union liegen. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, man muss einfach anerkennen, dass die Grünen im Moment Geschlossenheit zeigen. Das ist ein Punkt, der bei uns noch nicht so ausgebildet ist. Das muss man einfach offen zugeben. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt hier um den heißen Brei herumreden, sondern wir sind in einer Umbruchphase als auch als Union. Ich bin froh, dass wir die Entscheidung jetzt des Kanzlerkandidaten getroffen haben. Und jetzt geht es um Geschlossenheit. Die Menschen wählen uns für Geschlossenheit. Die wählen uns nicht für den Rückspiegel, was wir alles erreicht haben. Und wir haben viel erreicht. Dankbarkeit, das habe ich auch lernen müssen, gibt es in der Politik nicht. Einer hat mal gesagt, wenn du Dankbarkeit brauchst, musst du dir einen Hund kaufen. Wir werden für die Zukunft gewählt. Und wir werden dann gewählt, wenn wir Optimismus ausstrahlen, wenn wir Freude ausstrahlen, wenn wir sagen, ja, wir wollen jetzt verkrustete Strukturen in Frage stellen. Es kann so nicht weitergehen. Das hat die Krise gezeigt, übrigens auch parteiunabhängig, weil ja auch in den Ländern, ob Kommunen, überall irgendetwas schief lief. Das heißt, ich sehe das jetzt als Chance. Das funktioniert aber nur, wenn wir als Union geschlossen sind.
Und wie wollen Sie diese Geschlossenheit jetzt erreichen?
Es geht ganz klar über Themen. Wir brauchen unser Wahlprogramm. Wir sind spät dran, gebe ich zu. Wir haben eine klare Vorstellung. Ich glaube auch, dass die Union die Partei ist, die es braucht in der Zukunft, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Weil wir uns nicht fokussieren auf eine Städtebevölkerung oder auf die oder jene, sondern wirklich die Breite abbilden. Und die größte Herausforderung, finde ich, ist der Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Ich spüre ja, wie die Sprache sich verändert, auch bei Menschen, die ich lange kenne. Auch zum Teil eine Radikalisierung im Ton, eine Moralisierung. Dass sich Menschen nur noch in der eigenen Echokammer aufhalten, wo die eigene Meinung bei Facebook wiedergespiegelt wird und sie den Eindruck haben, es gibt nur noch ihre Meinung und es gibt dann gar keine Kompromisse mehr. Und wir als Union müssen jetzt zeigen, dass wir diesen Zeitenwechsel verstanden haben und mit einem neuen Team in der Breite aufgestellt und als Volkspartei die Zukunft dieses Landes gewinnen. Und das müssen wir in den nächsten 4 Monaten schaffen.
Das Programm haben die Grünen ja schon. Jetzt ist es so, dass viel Zustimmung für die Grünen auch aus der Stahlkraft von Annalena Baerbock heraus resultiert. Was ich mich frage, ist, Sie kommen ja aus dem Landesverband der Grünen, der lange als alternative Liste firmierte und als links galt. Wie sieht es denn aus mit der Beinfreiheit für die Spitzenkandidatin Annalena Baerbock seitens der Fundis in der Partei?
Die hat sie. Also ich denke, Annalena ist ja auch Bundesvorsitzende und zwar mit brillanten Wiederwahlergebnissen geworden, weil sie halt ihren eigenen grünen Faden hat. Ja? Verbunden mit der Partei, aber ihren eigenen grünen Faden und die Dinge dann auch runterdeklinieren kann, analysieren kann. Und das, glaube ich, Herr Lindemann, wenn ich sagen darf, ist der andere Punkt von Politik. Glaubwürdigkeit kommt eben nicht nur daraus oder so Zuverlässigkeit und Vertrauen, dass man sich miteinander verträgt, zumindest nach außen, sondern auch, dass die Leute das Gefühl haben, dass dahinter systematische Politik steht. Und das macht Annalena Baerbock auch. Und dass Leute Anträge stellen und sonstiges gibt es in jeder Partei. Ja? Der eine so, der andere so rum. Manchmal ein bisschen breiter, manchmal ein bisschen schmaler. Aber da habe ich habe ich ja jetzt im wahrsten Sinne des Wortes keine Sorgen. Wir haben das Thema Klima verbunden mit der ökonomischen und der sozialen Frage für uns in den Mittelpunkt gestellt, weil es einfach auch der Mittelpunkt ist von allem. Ja? Und es ist, ich sage mal, die Schere, die sich da aufgetan hat, die Probleme, die sich aufgetan haben, sind ja eher durch die Pandemie noch sichtbarer oder noch größer geworden. Also die, die ganz arm sind, die meinetwegen in der Gastronomie gearbeitet haben, Kurzarbeit haben und das Trinkgeld fällt auch noch weg. Da ist ja eine ganz große Schere da. Kinder und Bildung ist ein ganz großes Problem, verschärft die Schere jetzt auch noch mal weiter. Und da haben wir angesetzt, dafür haben wir Ideen und ich sage mal, jede Menge Ideen für den Umbau. Und bitteschön dann ehrgeizig. Und was ich nicht möchte, und das haben wir ja auch immer gesagt, wir fangen nicht an, über das Klimaabkommen von Paris noch zu diskutieren, weil das war schon der Kompromiss, sondern wir müssen es runterdeklinieren in die Frage, sozusagen rückwärts gedacht, wenn wir 2030 an einem bestimmten Punkt angelangt sein wollen, was alles müssen wir heute tun, welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, um den Weg auch zu beschreiten, ob wir eine Chance haben, an diesen Punkt zu kommen. Zum Beispiel bei der CO2-Einsparung.
Kommen wir gleich
Oder
noch
wollen wir das verbinden ja, mit
zu den Jobs? Fragen kommen wir gleich noch. Was mich noch interessieren würde, ist, wie viel Meinungsvielfalt müssen denn die Grünen aushalten, wenn sie jetzt den Anspruch ja haben, auch Volkspartei zu werden? Also konnte Annalena Baerbock jetzt gar nicht anders, als am Wochenende Herrn Palmer zu disziplinieren für die Äußerung?
Jetzt benutzen wir für uns selber, sorry, das Wort Volkspartei nicht. Nicht, weil wir nicht die Breite abbilden wollen.
Aber sondern den Anspruch haben Sie doch.
Ja, das ist für mich so ein Bild der Vergangenheit. Und wenn ich es mal so sagen darf, für mich war das bei der Volkspartei, bei den Volksparteien am Ende oft so, dass es nicht zusammengebracht wurde, sondern einfach sektoral viele verschiedene Meinungen nebeneinander standen und dann lief man irgendwo. Nein, wir denken fürs Ganze, wir benutzen aber nicht dieses Wort, weil es was anderes assoziiert, ja. Und fürs Ganze heißt auch nicht nur jetzt existierende erwachsene Lobbygruppen abbilden, sondern auch die spezifischen Bedingungen von älteren Menschen bei der Hitze, aber auch die Erwartung jüngerer Menschen, dass sie überhaupt eine Perspektive haben, sich irgendwie zu entwickeln und nicht eingeschränkt sind, da mit reinzunehmen. So. Und das ist unser Punkt. Ich habe die Frage vergessen.
Zurück zu Herrn Palmer. Wie viel Meinungsvielfalt muss man aushalten?
Naja, ich habe mich ja viel in den letzten Jahren mit Meinungsfreiheit und Vielfalt beschäftigt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass manche durch die Welt laufen und so schön das Wort Meinungsfreiheit jetzt loslegen oder behaupten, es gäbe Cancel Culture, aber dahinter verbirgt sich was ganz anderes. Also die Worte, die er da in den Mund genommen hat, ja, so eine Satire gibt es gar nicht. Ja? Er hat an dieser, sag mal, auf der Seite schon sehr oft und sehr extrem provoziert. Und da, finde ich, hat eine Partei auch das Recht zu sagen, da ist das innere grüne Band zwischen uns und dir jetzt auch gerissen. Und wir stellen einen Antrag auf Ausschluss. Das halte ich für richtig, weil der sind mal in einer Zeit, wo wir, und ich habe es ja auch erlitten und mache eine ganze Menge Gerichtsverfahren, ja, wo du bedacht wirst mit sehr so abfälligen sexualisierten Gewaltfantasien. Insbesondere Frauen erleben das ja auch in der Politik. Schimpfworte mit Geschlechtsteilen. Und da muss ich wirklich sagen, da läuft das Fass über, wenn er selber einen Menschen, der schwarz ist, plus Geschlechtsteil in die Mitte des Raumes stellt in seine Aussagen, Worte, die ich gar nicht wiederholen kann, ja. da ist einfach, ja, das Fass ist übergelaufen. Das geht so nicht mehr. Und ich möchte auch nicht, dass wir in dieser Meinungsfreiheit und sonstigen Debatte denen auf den Leim gehen. Die AfD macht das ja mit Begeisterung, dass sie dann immer sagt, es gibt keine Meinungsfreiheit, keine Meinungsfreiheit. Ich werde hier blockiert. Und dahinter steht dann ein Wort, das schlimmer ist als das A-Wort. Ja? Oder das Niedermachen von Menschen. Oder es schreibt jemand, das habe ich jetzt vor kurzem gelesen, in Bezug auf Annalena Baerbock, schreibt dann jemand in einen Tweet, ach schade, die Salve hat nicht getroffen. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das dient nicht dazu, Meinungen auszutauschen, einen Diskurs zu haben und nachher mit der gleichen Meinung oder einer anderen wieder rauszugehen. Das hat damit nichts zu tun.
Wie sehen Sie es denn, auch in der Union gibt es ja Diskussionen, aufgehängt jetzt an der Personalie von Herrn Maaßen. Ist das so, dass Sie sagen, das muss man aushalten oder schadet es der Partei?
Ich finde, wir müssen insgesamt mal in Deutschland ein bisschen entspannter mit diesen Dingen umgehen. Durch diese sozialen Netzwerke werden Dinge rausgehauen. Also ich mische mich bei den Grünen nicht ein. Ich persönlich finde das auch nicht gut, was er gemacht hat. Er hat das dann erklärt. Aber ob man da gleich ein Ausschlussverfahren macht, müssen die Grünen entscheiden. Ich schätze Herrn Palmer, weil der mal mutig ist, weil der vorangeht, weil der Tübingen zu einer Projektmodellregion gemacht hat in Corona. Andere haben sich alle versteckt hinter Paragraphen. Keiner war mutig. Palmer war mutig, ja. Das sage ich jetzt einfach mal. Und Herr Maaßen das Gleiche, dass er als Antisemit bezeichnet wird. Ich habe noch nicht eine Äußerung in diese Richtung von ihm gehört oder rassistisch. Wenn das so wäre, dann hätte Herr Maaßen bei uns in der Partei nichts zu suchen. Aber das hat er nicht gemacht. Ja, er ist konservativ, ja, sehr konservativ. Aber ich finde, unsere Partei muss es aushalten, dass wir wieder eine Volkspartei sind, die von Mitte bis rechts scharf abgegrenzt von den Populisten, von Rechtsradikalen. Richtig scharf, sofort Ausschlussverfahren, wenn diese Grenze überschritten wird. Das müssen wir aushalten, ja. Ansonsten haben Sie eine Gesellschaft, wo die Menschen wirklich das Gefühl haben, ich darf das nicht mehr sagen. Und das findet ja zum Teil statt. Wir merken das ja jetzt auch. Ich habe es bei der Euro-Krise gemerkt, wo ich nicht einverstanden war mit diesen Rettungspaketen. Da wurde gleich gesagt, ja, der Lindemann ist gegen Europa. Bei der Flüchtlingskrise, wenn man gesagt hat, komm, wir können nicht alle aufnehmen, dann hieß es, ja, das sind die Toten im Mittelmeer, die ihr da verteidigt. Ja? Wofür ihr dann verantwortlich seid. Oder jetzt bei der Corona-Krise, da gibt es die einen, die sagen, das ist alles Quatsch, Corona gibt es nicht. Und die anderen sagen, die Maßnahmen können nicht scharf genug sein. Aber dazwischen gibt es 80%. Und die haben manchmal das Gefühl, die kommen gar nicht mehr vor. Und dadurch gibt es ja diesen härteren Ton auch in der Gesellschaft. Und dieses Moralisieren, ich glaube, damit muss Schluss sein. Und wir müssen es einfach mal aushalten, auch in Deutschland harte Debatten zu führen. Auch jetzt mit den Grünen, wenn ich den Punkt noch setzen darf. Da freue ich mich ja drauf. Wenn wir einen Wahlkampf machen, dann gibt es unterschiedliche Meinungen.
Bitte, genau deshalb sind wir hier. Wird zu viel moralisiert? Das war das, was Herr Lindemann gerade sagte.
Also einmal würde ich gerne differenzieren zwischen einer harten Debatte und unterschiedlichen Auffassungen, die man haben darf. Und man darf unter dem Dach unseres Grundgesetzes viele Auffassungen haben, auch die absurdesten. Man darf sogar die Auffassung haben, dass diese Artikel weg müssen oder geändert werden müssen. Ja? Das ist alles erlaubt. Aber für mich fängt es an bei einem Punkt, wenn ich sehe oder empfinde, dass jemand, ja, dass es gar nicht um die Diskussion in der Sache geht, sondern dass es eine Abwertung ist. Über die Frage, wie viele Geflüchtete kommen oder nicht, muss man diskutieren können und dürfen. Ist aus meiner Sicht sogar trickreich Voraussetzung dafür, dass gemeinsames Zusammenleben auch funktioniert. Weil wenn du darüber nicht redest, redest du über gar keine Sorge oder Angst oder die Frage, wie du es denn managen könntest. Aber also ich störe mich massiv an Sachen, an Sätzen, die einfach Abwertung sind. Ja? Und bei Herrn Maaßen, den halte ich für sehr konservativ. Ich frage mich auch, in was für einer Gesellschaft er sich als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident bewegt. Und ich habe ihn selber als Verfassungsschutzpräsident, als Abgeordnete erlitten. Also ich meine, mein letztes schlechtes Beispiel war, wie er suffisant im Innenausschuss saß, als es um den Breitscheidplatz und den Anschlag ging, wo ja viele Menschen gestorben, andere schwer verletzt sind. Und er dann am Ende sagte, ich habe dem nichts hinzuzufügen, schmallippig. Und wir saßen da und wussten haargenau, er verheimlicht was, was ja nach und nach alles rauskommt. Er war für mich ein schlechter Verfassungsschützer. Ja?
Bevor wir jetzt zu sehr auf Herrn Maaßen eingehen.
Wissen Sie, aber das müssen wir, ich glaube aber, dass man es muss, um zu trennen, dass man eine Person kritisiert und dass man die Tonlage, also diesen fehlenden Respekt funktioniert. Und da kann Herr Palmer dreimal was Schönes organisiert haben in Tübingen. Ja? So eine Zeit lang hat es zumindest funktioniert, außer mit dem Rein- und Rausjetten dann. Aber das sind Worte, wenn ich Ihnen das Wort zu Ihnen sagen würde, ja, würden Sie hier aufstehen und sagen, so geht's nicht. Und ich würde auch meines Lebens die nächsten Tage nicht froh. Und wenn jemand das wiederholt macht, ja, in dieser Schärfe und Abwertung, finde ich, dazu ist
welches, welches Problem ich habe, ist einfach, das will ich gar nicht abstreiten, auch was er gesagt hat, war nicht in Ordnung. Aber ich erlebe, dass immer mehr Politiker glattgeschliffen sind, Angst haben, eine Zuspitzung zu machen, weil sie gleich in eine Ecke gestellt werden. Ich habe es selber erlebt, wirklich tagelang einen Shitstorm, par excellence, wo ich einfach nur gesagt habe, es gibt viele Kinder, die zu Hause kein Deutsch sprechen, zum Teil 20, zum Teil 30, 40 Prozent in den Großstädten, ja, wo sie gar nichts für können. Wir beide würden das auch machen, wenn wir im Ausland wohnen, würden wir unsere Muttersprache erstmal sprechen. Und diese Kinder können dem Unterricht, dem Lehrer nicht folgen. Das heißt, ich habe den Vorschlag gemacht zu einer Vorschulpflicht in ganz Deutschland.
Vielleicht bevor wir
dann so viel hieß es am auf einmal, ich wäre für ein Grundschulverbot, ich wäre in der rechten Ecke und vieles mehr. Und danach habe ich mich auch erst mal 4 Wochen zurückgehalten.
Aber also lassen wir müssen uns mal es, gemeinsam
ich,
noch
aushalten. Einen Strick. Also ich verstehe das, dass das Tempo schnell. Aber ich will eben, ich bin gefühlt mindestens 5 Jahre älter als Sie, in meiner politischen Jugend. Ja, da war es sogar so weit, wenn man mal über Cancel Culture redet, als wir in den Grünen anfingen und so waren. Wir hatten Probleme, es gab Berufsverbote, wir hatten Probleme. Auch ich hatte auch als Grüne in meinem Rechtsreferendariat Probleme. Da guckte man sich sehr genau an und fragte sich, welchen Knastschlüssel ich überhaupt kriege, als ich da eine Station hatte. Und um es auf den Punkt zu bringen, uns wurde damals gesagt, da gab es die DDR noch, wenn es dir hier nicht passt, geh doch rüber in den Osten. Verstehen Sie dies? Ich will damit nur ganz sagen, kurz, dass
lassen wir uns mal so gemeinsam einen Schritt weiterkommen, dürfen. Weil bevor wir jetzt zu sehr am Einzelfall sprechen, ja, ist das was?
Gibt es
ja oder genau. Nicht? Und die Frage ist ja, was Sie auch eben schon erwähnt haben, ist das, blicken wir zu viel auf Minderheiten, blicken wir zu wenig auf Minderheiten? Wird das ein großes Thema werden jetzt auch im Wahlkampf? Und sind die Diskussionen an der Stelle im Osten und im Westen vielleicht völlig andere? Oder auch zwischen Stadt und Land? Also gibt es aus Ihrer Sicht wirklich eine ganz andere Diskussion in völlig unterschiedlichen Lebensbereichen zu diesen Themen?
Ach, vielleicht teilweise, aber ich halte auch nichts davon, das so weit auseinanderzudrehen. Sie können auch nach Bayern fahren oder am Chiemsee haben Sie einen Bäcker und Konditor, der bestens mit einem aus Afghanistan zusammenarbeitet, weil er die schönsten Torten macht, ja, so schick und so. Also da haben Sie das Problem des, oder die Chance des gut Zusammenlebens und Zusammenarbeitens am Ende genauso wie in der Stadt. Ich glaube, also mein Eindruck ist ja, dass diese Debatte über das Thema, wir würden zu viel auf Minderheiten oder bestimmte Gruppen gucken. Ich weiß gar nicht, wer das in dieser gleichermaßen angezündet hat, aber das hat ja einen Kern. Und den habe ich mal erlebt, als ich hier so Facebook-Hater besucht hatte. Ja, da sagte einer zu mir, da in Potsdam, wieso ist jetzt eigentlich Geld da und vorher war keins da? Also die Geflüchteten. Und es hat bei mir auch lange nachgeklungen. Und es war für den, das war keine Ausländer- oder flüchtlingsfeindliche Position. Der hat sich auch mit seiner Frau im Hort und so um die Kinder gekümmert. Der hat einfach die Verständnisfrage gestellt. Und es gibt da ein paar Dinge, da hat Politik für meine Begriffe vieles zugekleistert und verkleistert. Die Tatsache, dass Erzieherinnen und Erzieher, dass Pflegerinnen und Pfleger, dass der ganze Bereich der Krankenpflege in den Ausbildungsberufen massiv unterbezahlt ist, dass wir da von der Perspektive her viel zu wenig Personal hatten, wussten wir immer. Und aus so einer Geschichte kommt es auch raus, dass Leute fragen, warum kümmert ihr euch um die und die? Aber schau mal, wie hier meine Alltagssituation ist. Die Situation von Frauen, die dann sozusagen alle Lücken der Pflege oder Erziehung, ja, in die Altersgruppe übernehmen müssen und sich alleingelassen fühlen. Diesen Eindruck verstehe ich. Ich möchte daraus aber gerne nicht eine Hassdebatte machen. Was kümmerst du dich um den und den, aber nicht um mich, sondern einfach mal sagen, wir sehen es jetzt. Und ich finde, wir sehen es durch die Pandemie umso mehr.
Wie wollen denn die Grünen gegensteuern? Genauso wie Sie sagen, die Pandemie hat ja das soziale Gefälle noch stärker zum Vorschein gebracht. Wie wollen die Grünen gegensteuern?
Wir müssen für sämtliche Bereiche, ob das jetzt Energiewende, Verkehrswende, bis zu diesen Gesundheits- und Sozialbereichen überall miteinander neue Konzepte umsetzen. Und das wird man, keiner von uns wird das alleine im Deutschen Bundestag können. Alle werden Kompromisse und Pakete schnüren müssen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in diesem Pflegebereich wir es nur so schaffen, indem wir die Töpfe immer zusammentun, also was Krankenkasse und Pflegekasse betrifft, wirklich Fonds auflegen, wo gemeinsam eingezahlt wird und finanziert wird. Wir werden nicht auskommen ohne steuerliche Beiträge, aber das ist das Minimum. Und wir werden, wenn wir überhaupt genug in diesen Berufsgruppen haben wollen, werden wir sie ja erstens tariflich zahlen müssen und zweitens relativ gesehen höher. Es kann ja nicht sein, dass ein Facharbeiter in einer Fabrik so viel mehr verdient als die Facharbeiterin in einem Krankenhaus oder in der Altenpflege. Das müssen wir klar kriegen. Und wir werden uns dann nämlich auch nicht, das habe ich bei vielen Reisen auch mitgemerkt, wir werden dann bei der großen Konkurrenz zum Beispiel auch um ausländische Pflegekräfte am Ende auch das Nachsehen haben, weil die dann in Länder gehen, in denen besser bezahlt wird, weil sie dann auch Geld nach Hause schicken wollen. Ja.
Also egal, wer nach der Wahl die Verantwortung trägt, was feststeht, ist ja, dass die Kosten in jedem Fall hoch sein werden. Vielleicht mal an Sie, Herr Linnemann, wer soll das bezahlen und muss die schwarze Null als langfristiges Ziel aufgegeben werden aus Ihrer Sicht?
Nein, an der schwarzen Null müssen wir festhalten, weil wir Politiker auch eine Regelbindung brauchen. Im Moment hat man ja manchmal den Eindruck im Deutschen Bundestag, da reden wir über Milliarden, wo wir vorher über Millionen gesprochen haben. Natürlich ist das richtig, dass wir jetzt Geld ausgeben, weil die Läden sind zum Teil zu und da müssen die entschädigt werden. Trotzdem, ich glaube, wir müssen jetzt in diesem Bundestagswahlkampf auch mal aus diesem Klein-Klein raus. Wir müssen, können gerne über alles reden, auch die ganzen Details, die Frau Künast anspricht. Aber wir müssen endlich mal die Strukturen, die verkrusteten Strukturen in Deutschland in Frage stellen. Brauchen wir beispielsweise in den Ministerien noch dieses hierarchische Denken? Brauchen wir da nicht ein Projektdenken mit einem Projektziel? Wir haben uns immer lustig gemacht über den Flughafen. Gab es die größten Witze, aber das ist meines Erachtens hier in Berlin, der ja nicht zustande kam, der eigentlich 2 Milliarden kosten sollte, dann 7 Milliarden, der eigentlich 2010 fertig sein sollte und jetzt war er im letzten Jahr fertig. Das heißt, mit anderen Worten, müssen wir uns die Frage stellen, gibt es Strukturen in Deutschland, die uns einfach hindern, ja, den richtigen Pfad aufzunehmen? Anscheinend ja. Wir sehen ja andere Länder wie Südkorea, wie Taiwan, wie die Vereinigten Staaten, die jetzt richtig Gas geben. Das heißt, diese Strukturen aufgeben, auch mal Fragen stellen, die wir damals nicht gestellt haben. Müssen wir in Deutschland noch jeden verbeamten? Müssen Beamte in den Ministerien sitzen? Brauchen wir da immer mehr Mitarbeiter? Sollten wir die nur noch diejenigen verbeamten, die wirklich hoheitliche Aufgaben haben, Justiz und so weiter? Ich wollte nur sagen, Frau Lindenau, diese Debatte ist wichtig. Und ich finde, es sollte auch derjenige eine Bundestagswahl gewinnen können, der diese Debatten führt. Und der zweite Punkt ist der, die soziale Marktwirtschaft ist unser Wirtschaftssystem. Dieses Einsortieren, ja Osten, Westen, Klein, Groß, hier gibt es eine Minderheit da oder diese gesamte Identitätspolitik, die ja auch von Teilen der Grünen jetzt aufs Tapet gezogen werden. Da halte ich überhaupt nichts von. Die Menschen wollen ein System, wo wir alle die gleichen Chancen haben oder verhältnismäßig gleiche Chancen, soweit es denn wirklich geht. Und über dieses System müssen wir streiten. Und da sagen beispielsweise die Grünen, wenn ich diesen Punkt noch setze. Jetzt mal nur mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir sagen, wir haben einen starken Sozialstaat für die Menschen, die nicht selbst für sich sorgen können. Aber wenn es da Menschen gibt, die sich nicht an die Regeln halten, die zum Beispiel 5-mal ein Vorstellungsgespräch nicht annehmen, dann muss es auch eine Sanktion geben. In der Fußballersprache heißt das gelbe Karte. Die Grünen sagen jetzt in ihrem Wahlprogramm, wir schaffen Sanktionen ab im Hartz-IV-System. Nur mal als Beispiel.
Ich weiß. Also Hartz-IV, lassen Sie uns gleich mal zu Hartz-IV kommen.
Und das müssen die Menschen wissen. Genau. Und dann wissen sie auch, wen sie wählen.
Hartz-IV machen wir gleich. Noch mal ganz kurz bei den Finanzen bleibend. Jetzt hat Armin Laschet ja einen Deutschlandfonds ins Spiel gebracht. Was ist das genau? Worum geht es da?
Er möchte einen Fonds auflegen, so wie ich das verstanden habe, vor allen Dingen auch mit privatem Kapital. Bei staatlichem Kapital bin ich immer sehr vorsichtig, dass wir jetzt Schulden aufnehmen und damit einen Fonds schaffen. Die Zinsen werden steigen in den nächsten Jahren. Wir haben ja jetzt auch Inflationssorgen. Deswegen bin ich immer ein Freund davon, dass wir vernünftig mit dem Geld umgehen, was wir haben. Das ist das der Steuerzahler. So viel haben wir und so viel dürfen wir auch nur ausgeben. Deswegen bin ich persönlich, Frau Lindenau, immer kritisch mit solchen Fonds, die schuldenbasiert sind. Wenn privates Kapital dort ist, gepaart mit dem Umstand, dass wir bei den Genehmigungen vorankommen, Planungsrecht beschleunigen und so weiter, dann macht das alles Sinn, ist auch richtig. Ich bin nur immer vorsichtig, wenn man Schulden aufnimmt für Fonds und damit irgendwas finanzieren will. Das sind sogenannte Schattenhaushalte. Das hat es in der Vergangenheit oft gegeben. Da ist man nie richtig rausgekommen.
Das heißt, mit diesem Fonds würden die Regeln für die Schuldenbremse umgangen?
Wir führen das Gespräch noch mit Herrn Laschet darüber. Wenn es, wie gesagt, vor allen Dingen privates Kapital ist, bin ich dafür offen. Wenn es ein Fonds ist, der Schulden aufnimmt, ja, Frau Lindenau, haben Sie recht. Da kann man sogenannte Schattenhaushalte sozusagen mit finanzieren. Da bin ich dezidiert gegen.
Beim Thema Geld, Sie haben es eben schon angedeutet, die Grünen sagen, es muss auch eine Steuererhöhung geben. Also eine Vermögenssteuer, Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 48%. Hartz IV in der Tat überwinden und da zu neuen Regeln kommen. Kann es sein, dass das Programm linker ist, als das Spitzenpersonal erstmal erscheinen lassen würde?
ich weiß gar nicht, ob man bei diesem Programm in Rechts- oder Linkskategorien denken kann. Sie brauchen, wenn Sie einen Umbau wollen und gemeinsam anpacken wollen, brauchen Sie an verschiedenen Stellen auch Geld. Ja? Das müssen Sie dann schon irgendwo zusammenklauben und sich überlegen, ob es bisher richtig ausgegeben wurde und wie Sie es neu einsortieren wollen. Das hat mit rechts, links erstmal gar nichts zu tun, sondern mit der Frage, dass wir, denken Sie an das Thema Klima, das Bundesverfassungsgericht hat uns da auch noch was, sozusagen eine Wegmarke in den Boden gerammt. Die EU-Kommission hat für ein ehrgeizigeres Ziel gesorgt, das ja tatsächlich heißt, dass wir hier, ich glaube, kurz vor 45 sozusagen CO2-neutral sein müssen, Deutschland. Und daran müssen wir diese Dinge jetzt messen. Und ich will im Vergleich zu Herrn Lindemann eins noch mal sagen, ich finde ja charmant, wenn Sie die Debatte führen wollen über Arbeitsweisen im Ministerien und so. Wobei ich immer sage, jedem Minister, jeder Ministerin steht es frei, jetzt schon mal andere Arbeitsweisen zu haben. Man muss als Minister nicht warten. Ich habe es 5 Jahre lang praktiziert, bis so eine Vorlage von unten nach oben geht. Die sieht oben dann, bis Sie sie sehen, auch ganz anders aus, als sie unten mal geschrieben wurde. Und manchmal haben die unten am meisten Wissen. Dumm gelaufen. Sie können jederzeit Referate zusammenlegen, Arbeitsgruppen machen, mit denen Woche für Woche sitzen und sagen, das ist das Problem. Sie können heute schon im Gesundheitsministerium eine Arbeitsgruppe haben, die sich mit der Frage Rohstoffe für weitere Vakzine, für die nächste Auffrischungsimpfung sozusagen machen. Wo sind die Produktionsorte? Sie können wirklich verschiedene Referate losschicken mit 3, 4 adressierten Fragen und sagen, macht mal und ihr berichtet mir zwischendurch. Andere Arbeitsweisen sind möglich. Also ich habe aber
genau das müssen wir durchbrechen. Wir brauchen Leute, die nicht Minister waren, überhaupt nicht gegen Frau Künast, sondern von außen kommen. In der Wirtschaft wird das so gemacht, Projektdenken und voran und nicht die alten Strukturen von Persönlichkeiten. Ich meine das überhaupt nicht persönlich, die sie selbst mit aufgebaut haben. Ich gehöre ja auch mit dazu.
Ich glaube, Frau Künast meinte jetzt eher, dass sie natürlich die Chance gehabt hätten, das zu tun.
Ja, aber sie hätte auch die Chance gehabt, sie war auch Ministerin.
Ja, ich habe es auch gemacht.
Ja, aber trotzdem, wenn ich die Ministerien hier sehe in Berlin, das möchte ich gar nicht parteipolitisch machen. Da gab es selbst während der Corona-Krise eine Aufblähung. Da will ich meine eigenen gar nicht rausnehmen. Ja. Also da will ich, ja, da muss man einfach mal offen übereinander, miteinander reden. Mir geht es einfach darum, dass wir jetzt wirklich auch als Union, meine Partei muss zeigen, dass das, was bei der Krise jetzt offengelegt wurde, dass wir nicht in der Lage waren, von heute auf morgen, sage ich jetzt mal, den Unterricht digital zu machen. Dass wir noch Faxgeräte zum Teil bei den Gesundheitsämtern benutzt haben. Dass wir bei der Impfbeschaffung überhaupt nicht mit Experten zusammengearbeitet haben. Impftermine und so weiter.
Ich glaube, in der Problemanalyse sind sich beiden sich wahrscheinlich relativ einig.
Aber es gibt aber nur einen Unterschied. Wir versuchen, die Strukturen zu ändern und nicht die Herausforderung mit Geld zuzuschütten. Wenn ich das Programm der Grünen lese, da steht nicht an einer Stelle, und ich habe es mir wirklich vorgenommen, auf einer Zugfahrt von Bielefeld nach Berlin, das schafft man in 2 Stunden oder 2,5 Stunden, da steht nicht im Ansatz, wie das nachhaltig finanziert werden soll. Da steht etwas nebulös, da gibt es eine Steuererhöhung und hier vielleicht eine Substanzsteuer, Vermögenssteuer und so weiter, aber nicht im Ansatz. Wir haben dieses Jahr und in den nächsten Jahren jedes Jahr 100 Milliarden strukturelles Defizit im Haushalt. 100 Milliarden. Im nächsten Jahr werden wir die einzigen sein unter allen Industrieländern, die also noch unter 100% über Europa will ich gar nicht reden.
Dass die Grünen sozusagen das mit Geld zuschütten würden. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es dazu käme, dass Ihre beiden Parteien in Koalitionsverhandlungen eintreten würden, wie dann finden Sie denn in diesen zentralen Fragen zusammen? Also beispielsweise Steuererhöhung. Wie würden Sie in so einer Frage, wo Sie ja wirklich auseinanderliegen, zusammenfinden können?
Die Frage müssen Sie uns natürlich stellen oder werden Sie uns dann wieder stellen, wenn es passieren würde, ja, dass wir miteinander Koalitionsverhandlungen führen und sie zu einem Ende bringen oder so. Die kann man ja gar nicht vorher beantworten. Woher soll ich wissen, wo der Kompromiss liegt oder was auch immer? Und ich möchte aber noch mal eins sagen, also weil Sie immer auf den Unterschied gehen und wir ja bei Grün und Geld waren. Ich sage Ihnen, wir sind nicht die Partei, die sagt einfach, wir legen über alles Geld. Das würde ich Ihnen gerne als Punkt zurückgeben. Ja? Man könnte genauso gut sagen, die CDU, CSU legt über alles Geld. Ja, also eine meiner Schwerpunktbereiche, wenn es um Tierschutz und anderes geht, werden noch mal 300 Millionen aufgelegt, damit was umgebaut wird. Wir geben aber schon jedes Jahr Milliarden aus. Also wir geben erst Milliarden aus, um die falschen Ställe zu subventionieren. Jetzt sollen wir Millionen ausgeben, um sie wieder umzubauen. Und zwar ohne ehrgeizige Regeln. Und was für mich der Punkt ist, und das sage ich Ihnen auch bei der Frage Geld, jeder Cent muss umgedreht werden und die Frage muss gestellt werden, ist diese Ausgabe orientiert an den Aufgaben und Zielen, die wir haben? Und da muss man nämlich, also da muss man in verschiedenen Bereichen auch sagen, da reichen nicht so kleine Schritte. Und ich sag mal hier beim Stallneubau, da musst du gleich so einen bauen, sonst gibt es keine öffentlichen Gelder. Die ganze Frage, was müssen wir, also Digitalisierung, ja, dass wir nicht sagen, wir machen irgendwas, so mit Verlaub, das Flugtaxi interessiert mich persönlich am wenigsten. Aber Digitalisierung zu nutzen, um zu überlegen, wie man in den verschiedenen Politikbereichen, ja, also wo man überall quasi wir First Runner sein können, wirklich vorne an mit unserem Wissen, aber wie man in den verschiedenen Bereichen, im Bereich Verkehr, im Bereich Haus, also der Smart Home und so, wie man in dem oder selbst Landwirtschaft überall gucken kann, was müssen wir entwickeln und unterstützen, und zwar sage ich jetzt mal nicht noch hier und da ein bisschen Geld in Forschung, wie es so oft passiert ist, sondern wirklich knallhart sagen, der Auftrag muss so sein, dass du damit wirklich massiv CO2 einsparst und es zu einer Lösung kommt. Also wir müssen die Digitalisierung machen und wollen vorne sein, aber immer mit dem Ziel, dann tatsächlich auch unsere CO2-Ziele 2030 zu entwickeln. Und dann müssen wir das passgenau verbinden mit dieser Frage, wie geht Bildung? Und meine, bei der Bildung haben viele immer noch keine
iPads. Ganz kurz, bei den beiden iPads, Zielen bleiben.
Aber das Lehrpersonal dazu haben wir auch nicht.
Also es genau, ist immer ganz Ansatz geben. Die Frage von Frau Lindenau war wirklich super, weil sie gesagt hat, wie wollen Sie zusammenkommen? Und ich kenne noch die Koalitionsverhandlungen mit der SPD sehr gut vor gut 3 Jahren. Da haben wir uns hingesetzt und überall Kompromisse gemacht. Hinterher waren das, ich weiß gar nicht mehr, 170 Seiten. Wahnsinn. Und jetzt setzen wir noch Dinge um, die wir vor 4 Jahren irgendwie festgehalten haben. Ich finde das österreichische Modell von Herrn Kurz nicht schlecht, dass man sagt, wenn wir mit der FDP, mit den Grünen oder wem auch immer regieren, wir müssen erstmal die Bundestagswahl gewinnen. Ich habe da auch Demut an dem Tag heute gesetzt. Also ich will jetzt hier nicht zu schnell sein. Alles gut. Aber dass man dann einfach mal sagt, wir schreiben keine 170 Seiten auf, sondern die Grünen, die FDP und wir oder wer auch immer da regiert, jeder kann sich seine 2, 3 Themen aussuchen. Dass die Wähler auch sehen, da geht es jetzt voran. Die anderen müssen natürlich eine rote Linie ziehen, ist klar, wenn es um Finanzierung geht, irgendwo ist ja Schluss. Und alles andere wird man dann gemeinsam auch während der Regierungsarbeit wuppen.
Aber
anstatt
sich,
zu versuchen, jeden Punkt
aber lassen sich diese Megathemen denn abtrennen? Also kann man diese Megathemen, die ja vor uns stehen, wirklich abtrennen? Auf der einen Seite Konjunktur wieder in Gang setzen nach der Pandemie, Klimaschutz, Digitalisierung. Lässt sich das so in Häppchen teilen?
Ich glaube schon.
Ich glaube nicht.
Wenn
Sie mal, so fängt das schon mal
ja, aber an. Jetzt nehmen Sie mal die FDP mal als Beispiel. Die FDP würde
sagt
sagen,
sowieso nein.
Ja, würde sagen, komm, wir übernehmen das Thema Gründer, wir übernehmen das Thema Digitalisierung, da haben wir viel versprochen, das Ministerium übernehmen wir und da machen wir jetzt richtig Druck. Mal als Beispiel. So, dann ist die FDP zufrieden, die Wähler sehen auch, die haben sich durchgesetzt. Wir kriegen unseren Punkt, innere Sicherheit, Zukunft und so weiter. Und die Grünen wir haben ihren Zukunft. Punkt Energie und so weiter. Nee, ich sag's jetzt mal ganz konkret, ja, aber weil ich gehöre nicht zu den Politikern, die immer rumlamentieren. So, und dann gibt es ein Programm und einen Koalitionsvertrag. Dann sind das vielleicht 10 oder 15 Seiten. Und dann wollen wir mal die Zukunft gewinnen.
In aber Österreich, was würde es denn bedeuten? Zum Beispiel ein höherer CO2-Preis, was würde das bedeuten für die deutsche Wirtschaft? Geht das jetzt in diesem Moment nach der Pandemie?
Wenn dieser CO2-Preis, jetzt kommen wir zum Thema Klima, beispielsweise im Emissionshandel über eine Mengensteuerung ja, implementiert ist, das hört sich sehr fachmännisch an, ist aber richtig, bin ich dafür, dass wir da vorangehen. Ich meine, wir müssen wissen, beim Thema Klima, weltweit gibt es im Moment in diesem Jahr 1,5 Milliarden Tonnen zusätzliches CO2. Das ist doppelt so viel, wie wir in Deutschland insgesamt in einem Jahr an CO2 emittieren. Das heißt, wenn wir hier weiter nur national denken, kommen wir überhaupt nicht voran. Das heißt, in dem Moment, wo wir stärker europäisch denken und den Emissionshandel, den es dort gibt, also da gibt es ein marktwirtschaftliches System, wo bestimmte Industrien drin sind, energieintensive Industrie, da müssten auch die anderen Felder mit rein, wie Wärme, wie Verkehr etc., dann würden wir vorankommen. Wir haben jetzt mit Joe Biden jemanden beispielsweise, der sagt, wir wollen im Klimaclub auch vor. Also ich wollte nur sagen.
Nur mal einmal ganz kurz national bleiben, Frau Künast. Sie sagten, diese Parteien, diese Punkte, diese Megapunkte, lassen sich aus Ihrer Sicht nicht abtrennen und nicht in Häppchen aufteilen. Warum?
Weil es so Schnittmengen sind, außer sie bilden, kommen am Ende mit 4 Ministerien daraus oder so. Aber eigentlich haben alle mit allem zu tun. Also wenn man jetzt sagt, Verkehr, Energie, Wohnen und Gewerbegebiete, Ernährung, Landwirtschaft und Forschung, alle müssen sozusagen dem Klimaziel dienen und daraus neue Jobs machen. Ja? Und sozusagen alle Instrumente, auch die Geldflüsse umbauen, sodass sie dem dienen. sollen jetzt all diese Ressorten eine Partei nehmen und der Rest nimmt.
Man darf das doch jetzt nicht überziehen. Nee. Ich möchte nur nicht, dass es wieder Koalitionsverhandlungen gibt, die irgendwie 3 Monate dauern und man spricht über alle.
Die letzten waren ja vielleicht besonders quälend, weil dann irgendwie aus unerfindlichen Erwägungen Herr Lindner nachts sozusagen die rote Karte zog und auszog. Nein, aus meinen Regierungserfahrungen ist das, kann man die nicht komplett trennen, sondern man muss schon an einen Punkt kommen, nämlich, das halte ich noch eigentlich für wichtiger, miteinander 3, 4 Kernaufgaben zu identifizieren, an denen alle arbeiten und dann von Anfang an mal, ich sage mal, sich zusammenzusetzen und jetzt diskutieren wir nochmal das Thema Klima, wer macht was. Weil, also ich habe es ja erlebt, wenn du als Ministerin Dinge umsetzt und gleichzeitig ist im Forschungsministerium, werden die Gegenforschungsaufträge vergeben, dann läufst du auch immer in eine Sackgasse. Ja? Wenn du hier sagst, wir machen mehr Tierschutz und sagst, da ist die Ausrichtung für die deutschen Bauern und dann gibt das Wirtschaftsministerium eine Hermes-Bürgschaft für die alten Käfige, Legehennenkäfige, gibt sie nach Belarus und die kommen als Billigflüssigei hier wieder und machen den Wettbewerb kaputt, dann beißt du ja vor Wut in die Tischkante, ja? So, weil daraus kein System wird, sozusagen Tierhaltung zu verbessern, aber auch eine Wertschöpfung hier zu haben und zu lassen und dann zu sagen, da müssen die anderen, wenn jemand anders reinkommt und importiert, kannst du ja nicht verhindern, will man auch nicht, muss er auch diese Standards einhalten, musst du also eine Transparenzregel einführen.
Aber lassen sich
deshalb gibt es so viele verschiedene, und das ist in vielen Bereichen so.
Ganz kurz, vielleicht lassen sich diese Themen Energiewende und Pandemiefolgen nicht geschickt miteinander so verknüpfen, beispielsweise durch eine intelligentere Förderpolitik, dass man tatsächlich an beiden großen Themen, ich nehme jetzt einfach mal die beiden heraus, dass man schnell zu einer veränderten Politik kommt, beispielsweise mit neuen Arbeitsmodellen, mobile Arbeit, in dem Moment weniger Verkehr, lässt sich da aus Ihrer Sicht in die Richtung vielleicht erstmal Frau Künast
denken? Ja, es gibt ein paar Dinge, die könnten Sie eigentlich relativ einfach machen. Wenn wir jetzt also gelernt haben, dass so viel Reisen nicht mehr nötig sind, dass man vieles mit Videokonferenzen machen kann, dass auch Homeoffice möglich ist und so, wird daraus, das sehen wir ja jetzt auch schon, dass also viele Unternehmen auch viel weniger Bürokapazitäten vorhalten wollen. Und das kannst du regeln und versuchen zu unterstützen, auch Zusammenarbeit anders zu machen. Andere Fragen, aber der Umbau im Bereich Energie ist ja viel facettenreicher. Der geht ja dann von Maßnahmen, also vom CO2-Handel bis hin zur Frage, welche Abstandsregelungen haben die einzelnen Bundesländer. Ja? So, die einen zählen jedes Gehöft, die anderen zählen den Abstand zum Dorf, sozusagen zu einer geschlossenen Einheit. Also das sind schon Geschichten, wo ich eher sagen würde, da muss die neue Arbeitsweise, wie Herr Lindemann gesagt hat, die Beamten müssen nicht alle immer rauf und runter kommunizieren, du musst Projektarbeit machen, brauchst du auch in einem Kabinett eine Art von Projektarbeit, wo man einfach von Anfang an sagt, wir werden uns als Regierung daran messen, dass wir in diesem Bereich oder in jedem Bereich tatsächlich zu großen Fortschritten kommen. Es gibt Dinge, die musst du zusammen mit den Bundesländern machen, Thema Bildung. Ich habe damals gelitten bei der Föderalismusreform, dass es dieses Kooperationsverbot gab, weil ich habe damals schon gesagt, also wie kann man den besten Rohstoff, den wir haben, nämlich Bildung, dann so zwingend zersplittern und der Bund kommt da gar nicht mehr zwischen. Wir werden da auch über die Pandemie hinaus miteinander reden müssen und Pakete auflegen. Das, was wir bisher haben, auch die 2 Milliarden, sind ja noch keine Struktur dahinter. Ja, also 2 Milliarden, die jetzt die Koalition gemacht hat, Frau Karliczek geht damit rum und so, oder Frau Giffey. Aber das allein verändert ja nun nicht die Tatsache, dass ganz viele Kinder diese, sagen wir mal, 1,5 Jahre, es waren am Ende mindestens 1,5 Jahre, irgendwie bezugslos, im Wesentlichen bezugslos waren, gar nicht mehr richtig animiert wurden, weil selber lernen ist nicht das Gleiche. Ja. Und da brauchen wir dann ein Bund-Länder-Programm, ja, sozusagen. Und das muss man auch verbinden mit anderen Sachen.
Wenn ich jetzt bei Ihnen wahrnehme, übergreifende Programme, wäre ja das Modell, was Sie jetzt gerade in den Raum geworfen haben, dass man es aufteilt, um halt nicht in Kompromissen sich sozusagen zum Erliegen zu bringen. Wäre ja dann wirklich eher das Getrennte anzugehen. Damit nähme man sich natürlich die Chance, diese übergreifenden Dinge zu betrachten. Wie wollen Sie da,
Also die Koalition, da hat Frau Kühner schon recht, man muss sich schon einig sein über die 4, 5 Punkte. Man kann jetzt nicht sagen, du machst das und wir haben damit nichts zu tun. Man muss am Anfang sich hinsetzen und sagen, das sind die 4, 5 Top-Herausforderungen für die nächsten 4 Jahre. Und das muss man dann aufteilen, damit der Wähler auch sieht, da ist eine Partei, die übernimmt dieses Thema. Natürlich ist das zum Teil disziplinübergreifend. Aber so wie in der Vergangenheit, Frau Lindenau, ich erlebe das doch jeden Tag, da wird dann darüber gesprochen, wie die Sitzungen abgelaufen sind vor 3 Jahren, wie man den Kompromiss gemeint hat. Da gibt es dann eine Deutungshoheit. Die Leute wollen eine Regierung, die zusammenhält und dieses Land nach vorne bringt und die da nicht jeden Tag streitet. Und ich glaube, mit dem Modell, dass man sagt, das sind die 4, 5 Themen und damit gehen wir jetzt raus, glaube ich, ist es besser, als 170 Seiten aufzuschreiben. Darum geht es mir.
Herr Lindner, und der andere, können Sie was mit dem Gedanken anfangen, dass diese Dinge auch manchmal blockiert sind, weil da Leute sitzen, die einfach blockieren
wollen? Ja, aber wir wollen ja jetzt nach vorne schauen, Frau Künast.
Ja, aber wenn man daraus lernen will, wenn Sie das jetzt beschreiben und was wollen Sie nach vorne lernen? Man muss auch Veränderung wollen. Ja?
Exakt.
So, und dann darf man nicht immer die Frösche fragen, ob jetzt in diesem Feuchtgebiet was verändert
wird. Wer sind denn dann die Frösche? Blödes
Beispiel.
Wer sind denn jetzt gerade die Frösche?
Landwirtschaftsausschuss, sich mit Schweinehaltern zu unterhalten, wie die Tierhaltung ist ja ein relativ fruchtloses Unterfangen. Aber gleichzeitig gibt es Beyond Meat und internationale Unternehmen, die mit den Alternativprodukten auf den Markt kommen, wo du denkst, ey Mist, also
ich will jetzt nicht hier mit Tierhaltung anfangen, aber ich glaube im ländlichen Raum, die Landwirte, ich glaube im Vergleich zu allen anderen Ländern, die brauchen sich jetzt nicht verstecken. Also ich will jetzt hier nicht dieses Thema
angreifen, aber das finde ich, jetzt unfair.
Das können Sie bei anderen Sachen genauso machen. Ich kann dir das woanders auch sagen. Wir sind bei verschiedenen Rechtsfragen, haben wir immer wieder das Problem, wir machen 5 Anläufe mit der Vorratsdatenspeicherung, haben zum Beispiel beim Kampf gegen Rechtsextremismus ein Gesetz ja fast ein Jahr lang bei Herrn Steinmeier, beim Bundespräsidenten liegen gehabt, bis es sozusagen schon die Novelle des Gesetzes, dass da Schmorte gab. Und erst dann hat Herr Steinmeier sozusagen beide zeitgleich unterschrieben. Da geht es um den Kampf gegen Rechtsextremismus
und Hass. Das heißt, das wäre jetzt ein Plädoyer dafür, strengere Vorgaben einfach zu machen und weniger das im Dialog zu erarbeiten?
Nein, das ist auch die Frage, die wir uns an uns selber stellen müssen. Sehen wir, dass wir uns bewegen müssen und dass wir Probleme lösen müssen? Wenn Herr Lindemann jetzt sagt, dann sieht man auch, die Partei macht das, die macht das. Das ist mir jetzt, zu parteiintern nach innen gedacht. Die Leute haben Probleme. Ja, die fragen sich, wenn sie früher die ganze Familie zum Daimler gegangen ist, fragen sie, wo gehen wir eigentlich in Zukunft hin? Was ist der Job? Deshalb wollen die sehen, dass eine ganze Bundesregierung sich anstrengt, hier Mobilität gemeinsam aufzubauen. Die sehen bei Bildung, dass ihre Kinder kaum Chancen haben. Und wir sehen in vielen Bereichen, mit oder ohne Migrationshintergrund, dass sie einfach hinten anbleiben und die persönliche Unterstützung und Ansprache fehlt. Gerade jetzt in Pandemiezeiten ist einfach der Kontakt zu vielen Kindern weg. Also, dass wir diese Dinge gemeinsam angehen. Und was die Leute nicht sehen wollen, ist weder parteiübergreifend noch parteiintern, dass sich die Leute zoffen wollen. Ich selber kann schon diese Talkshows nicht mehr gucken oder dieses der sagt zu dem. Es hängt mir irgendwie Sauerkraut aus den Ohren. Und ich glaube, das ist auch die Lehre aus der Pandemie, dass die Leute selber so genervt sind von den engen Verhältnissen, von den Einschränkungen, die sie da im Wesentlichen tapfer befolgt haben. Und jetzt wollen sie sehen, dass jemand sagt, wir haben uns ein Programm gemacht, das sind die 3 Kernthemen und jedem dieser Themen gehen wir wie folgt los. Und wir brauchen euch, um es zu machen. Das ist ja auch der Punkt.
Leider schon die letzte Frage an Sie beide. Apropos Lehren aus der Pandemie. Was man gesehen hat, ist, national lässt sich weder die Pandemie noch der Klimawandel, Klimakrise in den Griff bekommen. Glauben Sie, das ist jetzt der Moment, wo man wirklich eine globale Antwort auf die großen Herausforderungen finden kann?
Also in den Vereinigten Staaten sieht man das ja schon an den Aussagen von Herrn Biden. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, ja. Zumindest eine europäische Antwort, dass wir sehen, ich meine, es sagen ja alle Virologen, dass wir vermutlich mehr Pandemien auch in Zukunft sehen werden, Cyberangriffe und andere Dinge, dass wir auch in Europa einen Krisenstab bekommen, der disziplinübergreifend arbeitet, auch mit Weisungsbefugnis. Also ich bin da guter Dinge, dass wir aus dieser Krise lernen. Das war übrigens auch bei der Agenda 2010 so, auch wenn das jetzt nur Deutschland war, wo wir so viele Arbeitslose hatten, wo dann die SPD von uns konstruktiv unterstützt, die Agenda 2010 umgesetzt hat. Das war genau so eine Phase, wo Deutschland, wo Europa auch mit dem Rücken zur Wand stand. Und dann kam die Reform. Und dieses Zeitfenster sehe ich jetzt auch. Deswegen schätze ich die Chance.
Also ein stärkeres Europa, so nehme ich das bei Ihnen wahr. Wie würden Sie sagen, wie schafft man es, dass man eine globale Antwort geben kann auf diese Mega-Herausforderung?
Wir müssen so eine multilaterale Antwort versuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob alle wirklich mitmachen, ob China nicht sozusagen dann auch doppelt spielt und sagt, für manche Dinge sind sie gar nicht zu haben. Wir werden sehen. Ja? Aber dass es auf alle Fälle über die Nationalstaaten hinausgehen muss, dass wir jetzt die Chance haben, mit Biden einige Dinge anzupacken, die mit Trump null gingen, dass wir aber auch wissen wegen der Pandemie, ja, sicher oder halbwegs sicher sind wir erst, wenn alle geimpft sind. Das heißt, die Mutationen sind, wenn wir geimpft sind, immer noch munter unterwegs und entwickeln sich. Deshalb müssen wir einen internationalen Ansatz haben. Und einem gebe ich Herrn Lindmann recht. Wir haben eine Vielzahl von Schwierigkeiten. Dass es Pandemien mehr geben kann, wussten wir eigentlich schon seit Jahren.
Leider.
Der Klimawandel und die Klimakrise. Und bei der Digitalisierung gibt es eben auch eine Art neuer Art von Kriegsführung, die mit Software-Tools und im Netz individuell und durch Staaten begangen wird. Da müssen wir ganz neu anfangen, uns neu aufsetzen.
Ich danke Ihnen beiden sehr für die Diskussion. Ich danke Ihnen sehr fürs Zusehen. Tschüss aus Berlin.